Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korzhe.
Einen wunderschönen guten Morgen, sehr geschätzte Freunde des gepflegten Strukturvertriebs und natürlich sehr geehrte Makler. Freunde, ich habe heute eine richtige Granate für euch dabei. Also, das ist eine Podcast-Episode, wie es sie so vorher noch nie gab, bin ich mir ziemlich sicher. Und zwar habe ich ja schon ein paar Mal in diesem Podcast den krassesten Makler unter der Sonne, den Thomas Korzhe, erwähnt. Kurz ein paar Eckdaten, er ist 45 Jahre alt, ist meines Wissens nach der erfolgreichste Makler Deutschlands und schreibt so bummelig 1,4 Millionen Umsatz pro Jahr, nur durch Beratung, also keine Riesenstruktur, kein Team oder sonst irgendwas. Und genau diesen Makler haben wir heute bei uns hier im Podcast. Lasst ihn nun herzlich begrüßen. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Thomas Korzhe.
Danke, lieber Ruslan, für die Einladung. Hat mich gefreut.
Ich freue mich auch riesig, dass es jetzt endlich geklappt hat bei deinem, wie soll ich sagen, Tagesrhythmus, bei den vielen Beratungen, die du hast, ist es jetzt auch nicht unbedingt einfach, einen Termin mit dir zu vereinbaren. Umso mehr freue ich mich darüber, dass es jetzt heute geklappt hat. Und bevor wir jetzt hier mit den ganzen Inhalten, mit den ganzen vielen Fragen, die auch aus der Community reingekommen sind, bevor wir damit starten, magst du dich vielleicht einfach mal selbst ein bisschen kurz vorstellen? Weil ich habe jetzt natürlich ein paar Sachen schon über dich gesagt. Ich habe auch häufiger schon in diesem Podcast erwähnt, dass du krass bist. Aber so ein bisschen Feeling für dich als Mensch sollten die Leute schon noch bekommen. Deshalb, was müssen die Leute über Thomas Korzhe wissen?
Ja, ich bin 45 Jahre, glücklich verheiratet, 5 Kinder tatsächlich, ich war fleißig, bin seit 1999 in der Finanzdienstleistungsbranche, war bis Ende 2020 bei der UVB, war auch eine sehr schöne Zeit und bin jetzt seit Januar letzten Jahres Makler und ja.
Okay.
Mir geht's gut.
Das glaube ich. Also ich glaube, wir fallen einfach mal mit der Tür ins Haus und fragen das, was eigentlich jeden so interessiert. Ich meine, 1,4 Millionen im Jahr ist jetzt nicht wenig Geld. Wie schafft man das als Einzelmakler?
Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man Prozesse hat, die funktionieren, dass man Dinge immer wieder gleich macht, damit man wenig Energie lässt und damit man genau weiß, in welchem Termin was bespreche ich wie. Weil wenn man im Schnitt 8 Termine am Tag hat und man weiß nicht plus minus 5 Minuten, wie lange so ein Termin dauert, dann funktioniert das nicht. Weil wenn ich dich um 15 Uhr einlade zur Beratung und habe um 16 Uhr im Schnitt den nächsten oder 16:15 und ich mache sowas, wie ich auch schon oft von Coaching-Kollegen gehört habe, wovon ich gar nichts halte, wer fragt, der führt und ich frage dich jetzt viele Dinge und du erzählst viel und wir sitzen um 16:45 noch hier und der Kunde wartet seit einer halben Stunde. Das funktioniert nicht. Das heißt, ich brauche Prozesse, die immer gleich sind. Nur dann kann ich es zeitlich planen. Nur dann schaffe ich es, dass ich kein Bitte-Bitte mache, weder bei der Empfehlungsnahme noch beim Abschluss. Und wie gesagt, sonst ist es noch nicht mal theoretisch möglich, im Schnitt 8 Termine am Tag zu haben.
Ja, das ist definitiv. Plus die 8 Termine am Tag, die müssen ja auch noch produktiv sein. Das heißt, nicht nur irgendwie Gelaber mit den Leuten, so wie geht's dir, wie schaut's aus, ein Käffchen trinken, sondern wenn ich das richtig verstanden habe, also von 8 Terminen sind bei dir im Schnitt so 6 Stück Abschlusstermine.
Ja, ja.
Das muss man auch erstmal hinkriegen. Und ich glaube, das ist auch ein Prozess, den kriegt man nicht über Nacht hin. Nein. Also, wie lange hat es denn gedauert, bis deine Prozesse so stehen, wie sie heute stehen? Also, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie frisch seit einem Monat so ist. Nein. Aber ich glaube auch nicht, dass du damit, wie soll ich sagen, in die Finanzdienstleistung gestartet bist.
Nein. Ungefähr seit 10 Jahren steht das so. Ich habe das immer vorher, ich habe viel durch Schmerzen gelernt.
Was meinst du damit?
Ja. Gut, wenn man Dinge probiert und sie nicht funktionieren oder sie nicht perfekt funktionieren, dann muss man dahinter die Frage stellen, finde ich zumindest, war es mein Fehler, hätte ich was anders machen können? Wenn ich das verneine, weil der Kunde einfach wirklich nicht wollte, dann muss ich das vergessen und abhaken. Wenn ich aber zu dem Schluss komme, oder habe ich zu viel erzählt, da hätte ich näher drauf eingehen sollen oder wie auch immer, da muss ich einfach aus dem Fehler lernen, um es nächstes Mal besser, produktiver und für alle Seiten angenehmer zu machen. Ja. Und das hat, würde ich sagen, so 12 Jahre gedauert, 12, 13 Jahre. Und seit 10 Jahren ist das Konzept mit wenigen Nuancen unverändert.
Das heißt, du hast vor 10 Jahren so mehr oder weniger den Peak erreicht, wo du gesagt hast, okay, wenn ich das so und so mache, wenn ich diese Gespräche so führe, wenn ich das so anwende, dann habe ich die besten Ergebnisse und das behalte ich jetzt bei. Richtig?
Genau, richtig.
Und vorher, also ich meine, du hast ja dir sicherlich nicht alles selbst beigebracht, das ist ja nicht alles Autodidakt. Hast du einfach die Dinge, die du, oder doch? Ich weiß nicht.
Ja, ich wurde da früher einfach so in die Branche reingeworfen und gesagt, so, das ist das Produkt, fachlich gelernt, jetzt verkauf mal. Also tatsächlich war das bei mir so. Und dann hat man sich so seine Gedanken gemacht. Viel vor die Nase bekommen auch, hat aber trotzdem schon immer erstaunlich gut funktioniert. Über Hard-Selling, Soft-Selling, alles hinter mir. Und jetzt, glaube ich, habe ich für mich den Weg gefunden. Kostet wenig Energie. Ich erkläre dem Kunden die wichtigsten Sachen. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Und naja, mache eine Einwandvorwegbehandlung. Also muss nicht diskutieren bei der Verkaufsentscheidung oder bei den Empfehlungen.
Das bedeutet, du gehst mit dem Kunden jetzt gar nicht so sehr in den Verkauf im Sinne von, okay, der Kunde will nicht. Also du kennst ja diese ganzen Floskeln, diese ganzen Sprichwörter. Verkauf beginnt erst, wenn der Kunde Nein sagt und dieser ganze Käse.
Was? Also eine Einwandbehandlung mache ich gar nicht. Ich komme aber auch gar nicht zu dem Punkt der Einwandbehandlung. Weil wenn ich die Vorarbeit gut mache, das heißt, wenn ich eine gescheite Unternehmensvorstellung, Firmenpräsentation mache und ich die Analyse gescheit schreibe und ich ihm dann die Lösung, meine Lösung gut erkläre, sodass er das versteht und ihm auch die Ängste, bevor er darüber nachdenkt, nehme, dann komme ich ja gar nicht in die Situation, dass ich eine Einwandbehandlung mache. Die klügste Einwandbehandlung ist es, bevor der Kunde über seine Ängste nachdenkt, / seine Einwände, diese aktiv anzusprechen. Und deswegen komme ich gar nicht in die Situation oder sehr, sehr selten in die Situation, wo ich eine Einwandbehandlung machen muss. Und wenn ein Kunde wirklich nicht will, gibt es nur eine richtige Antwort. Lieber Russan, das ist okay. Wie hat dir denn die Beratung gefallen?
Ja, das finde ich auch so krass. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal von dir gehört, weil ich habe ja auch in dem Strukturvertrieb gelernt. Und bei mir hat es damals immer folgendermaßen geheißen, also uns wurde das immer so beigebracht. Erst wenn der Kunde dreimal einen Einwand gebracht hat, dann ist es ein echter Einwand und dann kann man ihn auf Wiedervorlage legen oder wie auch immer. Ne? Aber diese ganze Einwandbehandlungsthematik und dieses, wie soll ich sagen, jemanden dazu zwingen, etwas zu tun, obwohl er das vielleicht gar nicht will, das fand ich schon immer ein bisschen komisch und spätestens seit ich dich kenne, weiß ich, dass das nicht unbedingt sein muss. Vor allem, weil man ja auch nie wirklich weiß, weshalb jemand Nein sagt. Also kann ja gehen von bis, ich habe keine Ahnung, ich habe das Produkt nicht verstanden, bis hin zu, hey, ich habe die 50 Euro im Monat jetzt nicht.
Ja. Das Problem aus meiner Sicht an der Branche ist, ich fahre zum Kunden, da mache ich den ersten Fehler, weil in dem Moment, wo ich zum Kunden fahre, mache ich das erste Mal bitte, bitte, habe noch gar kein Wort gesagt. In dem Moment, wo ich zum Kunden fahre, halbiere ich mindestens mal meinen Stundenlohn. Naja, und wenn ich mit dem Kunden eine Einwandbehandlung mache, also der Kunde sagt, ich will nicht weil und ich sage, du willst doch weil oder ich stelle ihm Fragen oder was auch immer, dann mache ich bitte, bitte, auf hohem oder niedrigem Niveau hängt von der Einwandbehandlung ab und das möchte ich gar nicht. Ich möchte über die Ängste des Kunden, bevor er darüber nachdenkt, sprechen. Und es sind eigentlich immer nur zwei Ängste. Das ist bei der Kaufentscheidung. Der Kunde möchte nicht vorschnell einen Fehler machen. Und das berühmte Kleingedruckte. Und wenn die Beratung und das Produkt stimmt und ich diese beiden Ängste vorwegnehme, dann schließe ich ab und zwar immer. Und wenn ich das einmal mit dem Kunden gemacht habe, dann habe ich ihn in Anführungsstrichen erzogen und muss bei allen zukünftigen Abschlüssen, vorausgesetzt natürlich die Produkte, die Beiträge passen, nie wieder diskutieren.
Ja, das ist auch sehr, sehr spannend, weil ich habe auch mal gelernt, es gibt eigentlich nur drei Einwände, die ein Kunde bringen kann. Das sind immer dieselben drei, kein Interesse, keine Zeit, kein Geld. Und jetzt hast du das sogar nochmal reduziert auf zwei eigentlich, zwei Ängste, die ein Mensch hat. Und letztlich ist es, wie gesagt, vorschnelle Entscheidung treffen. Na, ich unterschreibe nichts beim ersten Mal, das hat, glaube ich, jeder auch schon mal gehört. Und dieses Kleingedruckte. Wie nimmst du dem Kunden diese Angst? Also wie schaut denn so eine Einwandvorwegbehandlung bei dir aus?
Da habe ich für mich eine Technik entwickelt, die ich mit dem Kunden aufzeichne. Die beide Ängste vorab nimmt. Und naja, mehr werde ich jetzt in dieser Podcast-Episode nicht verraten, weil ich das auf der Hauptstadtmesse am 13. September live vormache. Und wen das genau interessiert, der kann gerne auf die Messe kommen oder mich gerne auch alternativ im Nachgang kontaktieren.
Auf jeden Fall, also da werden wir auf jeden Fall nochmal drauf gekommen. Eigentlich habe ich das als Goodie, als Überraschung zum Schluss für diese Podcast-Episode geplant, ne, zu erwähnen, hey, Thomas ist auch auf der Hauptstadtmesse, aber das habe ich, glaube ich, in den letzten 4 Podcast-Episoden gemacht, das heißt, die Leute wissen das. Finde ich aber fair. Das heißt, wir gehen jetzt heute nicht ganz so ins Detail, aber wer das sehen möchte, wer wissen möchte, wie diese, ich würde fast schon sagen, perfekte Einwandvorwegbehandlung funktioniert, die jetzt seit 10 Jahren durchgängig funktioniert, der kommt einfach in die Hauptstadtmesse zu deinem Vortrag und da lernt er das persönlich von dir, richtig?
Genau, richtig. Und viel wichtiger als das Thema Verkauf ist das Thema Empfehlungen, weil egal wie gut oder wie schlecht jemand berät, / verkauft, wenn jeder 8 Termine am Tag hat, verdient er sein Geld. Die Kunst ist natürlich, diese 8 Termine am Tag zu bekommen. Und deswegen ist im Bereich Empfehlung ganz, ganz wichtig, dass ich von dem Kunden Empfehlung nehme, ohne ihn zu zwingen, ohne ihn rhetorisch irgendwie dazu zu bringen. Und bei Empfehlung hat der Kunde auch übrigens nur 2 Ängste. Und zwar als Oberbegriff, was denken meine bekannten Freunde und wie viele Leute muss ich denn da in Anführungsstrichen dran schleppen? Und wenn ich beide Ängste vorwegnehme, nett und smart und auch Nein akzeptiere, das ist in beiden Fällen, sei es im Verkauf und auch bei dem Thema Empfehlungen wichtig, dann werde ich da auch meinen Weg gehen und Erfolg haben und immer genug Empfehlungen haben, ohne dass ich irgendwelche Listen abtelefonieren muss.
Ja, jetzt hast du mir schon meinen nächsten Punkt vorweggenommen. Ne? Ich sehe schon, im Vorwegnehmen bist du recht gut. Einwandvorwegbehandlung und nächsten Punkt auf der Liste und so weiter, das liegt dir wohl so im Blut. Aber gerade, wenn wir jetzt schon dabei sind, also wenn ich das richtig im Kopf habe, sind das 1,4 Millionen Euro Umsatz, also was ausgezahlt wird von den Versicherungsgesellschaften pro Jahr, ohne irgendwelche, oder was weiß ich, riesigen Werbeagenturen oder sonst irgendwas. Du machst ja eigentlich alles nur über Empfehlungen. Ne? Und im Schnitt sind es 8 Termine pro Tag.
Genau.
Wie kriegst du das alleine geregelt?
Ja, ich habe einen Azubi, den Justin, den ich an dieser Stelle mal extrem loben möchte. Der meldet Anträge weg, telefoniert mal mit Gesellschaften und habe auch 2 Mitarbeiter angestellt, die so ein bisschen das Backoffice machen, mal einen Kunden zurückrufen wegen Schäden und so weiter. Aber ansonsten, die Frage kriege ich sehr oft gestellt, verstehe ich die Frage nicht, weil wenn ich den normalen Standardkunden habe, mit dem ich eine BU, eine Altersvorsorge mache, das Sachgeschäft, dann muss ich mich da nicht 3 Stunden vorbereiten. Und wenn ich jetzt mit dir, Ruslan, in der Beratung sitze und ich mache mit dir eine BU, dann kläre ich dir die BU, ich verkaufe sie dir, wir gehen zusammen in den Tarifrechner, welches Programm auch immer, geben deine Daten ein, beantworten die Gesundheitsfragen, sagen wir mal, der Verkauf einer BU 10 Minuten, Antragsaufnahme mit Beratungsprotokoll, je nach Krankenakte nochmal von mir aus 15, maximal 20 Minuten, dann ist das Thema der BU nach circa einer halben Stunde erledigt.
Das ist krass. Das bedeutet, du schaffst die Dinge deshalb so gut, weil du halt deine Prozesse so im Griff hast, dass es nicht besonders viel mehr Aufwand ist, wenn jetzt irgendwie ein anderer Kunde mit einem anderen Beruf reinkommt, weil es ja trotzdem letztlich derselbe Prozess ist. Habe ich das richtig verstanden?
Ich gebe die Daten ein, gehe auf Ergebnis, suche mit dem BU-Versicherer auf, gehe in die Antragsaufnahme, gebe alles ein, gehe auf Drucken, der Kunde unterschreibt, eben Beratungsprotokoll 2 Bausteine einfügen, unterschreibt. Und dann kriegt der Kunde seine Kopie per E-Mail bzw. in einer App bei uns und der Justin meldet das an die Gesellschaften.
Das ist krass. Hast du irgendwie eine bestimmte Zielgruppe? Also berätst du irgendwie, wie soll ich sagen, besonders viel Gutverdiener oder Ingenieure oder Ärzte oder so, dass du auf diese hohen Summen kommst oder wie kommt das zustande?
Das haben mich mehrere Leute gefragt. Ich berate jeden. Mein Hauptkunde würde ich als 28-jährigen Werkzeugmacher beschreiben. Nein, Spaß beiseite. Jeder, der ganz normal im Angestelltenverhältnis ist, den berate ich. Gar nicht gezielt auf Höherverdiener, die resultieren oftmals aus meinem Kundenstamm, weil der Student, den ich berate, weil er Papa-Kunde war, der fertig ist für ein Studium, der Ingenieur wird sich selbstständig machen, Loks repariert, etc. Die, ich sage jetzt mal dicken Kunden im Sinne von Umsatz, die ich habe, wachsen meistens aus meinem Kundenstamm raus. Da gehe ich nicht gezielt drauf, weil der normale Werkzeugmechaniker, der gerade fertig ist mit seiner Ausbildung, seinen besten Freund mitbringt, der auch Werkzeugmechaniker ist. Das sind sehr einfache Kontakte, sehr einfache Beratungsprozesse. Ja, und davon halt 8 am Tag. Wobei natürlich nicht 8 Neukunden pro Tag hier hinkommen. Das ist auch noch wichtig zu erwähnen, weil, hast du ja auch schon mal in deiner Podcast-Episode drüber gesprochen, Provision ist ein Vorschuss, den muss ich mir verdienen. Und auch die ganzen Kotagen, die man im Sachbereich kriegt, die kriegt man ja auch nicht, weil man nichts tut. Man muss sich schon um den Kunden kümmern. Das heißt, man muss ihn betreuen, sich um Schäden kümmern, wobei wir da die meisten Schäden über eine App abwickeln. Ja, aber wenn der Kunde Hilfe braucht, dann helfen wir ihm. Und gerade im Nebenbereich ist ganz, ganz wichtig, dass man einen Servicetermin macht, die Policen kontrolliert. und regelmäßig auch in regelmäßigen Abständen auch Servicetermine macht.
Ist auch hier quasi eine wie soll ich sagen, Stornovorwegbehandlung, wenn du einen Kunden regelmäßig siehst und Service machst, genau. Ist die Wahrscheinlichkeit des Stornos deutlich geringer, als wenn du ihn irgendwie den klassischen Service in Deutschland machst. Wenn es was gibt, meldest du dich und wenn nicht, dann hören wir uns nie wieder.
Genau. Ja?
So, deswegen, das hast du, glaube ich, auch schon ganz gut drauf, aber wenn wir jetzt gerade davon sprechen, dass du jetzt deine Prozesse aufgebaut hast, dass du eigentlich den 28-jährigen Werkzeugmacher als Kunden hast und dass du so im Schnitt deine 8 Termine pro Tag hast, machst du das mit irgendwelchen besonderen Tools, Programmen? Hast du irgendwie ein CRM, ein Maklerverwaltungsprogramm, irgendwas, was dich dabei unterstützt, da so effizient zu sein? Oder ist es letztlich Oldschool, Stift und Blog und Termine eintragen und halten, sodass es einfach funktioniert?
Also letztendlich habe ich nenne das jetzt mal eine Makler-App, mit der ich arbeite, wo ich jederzeit auf meinem Handy alles über den Kunden sehe. Ich sehe meine Notizen, ich sehe jeden Antrag mit 2-3 Klicks. Das macht vieles einfacher, wenn ich zu Hause mich auf einen Termin vorbereiten möchte. Ansonsten habe ich tatsächlich einen ganz altmodischen Buchkalender. Da lachen sich immer alle tot, aber ich hänge da einfach dran. Ich kann das gar nicht anders sagen. Das ist so ein bisschen ein Tick von mir. Ansonsten. Ich habe natürlich da meine Programme, mit denen ich auswerte, mit denen ich berechne, aber so ins Detail gehen wir ja hier an der Stelle nicht. Also wie werte ich eine Analyse aus, welche Produkte schreibe ich?
Ja, nee, da kommen die Leute zu jedem Vortrag kommen. Das
schon. Genau. Oder mich im Nachgang kontaktieren, gerne. Ich habe halt einfach jedes Beratungsgespräch immer gleich, mit natürlich den individuellen Zahlen. Das heißt, es kostet mich wenig Energie, ich kriege keine Einwände und kann die Termine einfach zeitlich planen. Ich glaube, nein, ich bin mir sicher, ich bin da einfach so routiniert, dass die Kunden das auch merken. Und wenn ich mich mit anderen Maklerkollegen oder Beratern unterhalte und die sagen, ja, ich mache das immer individuell bei jedem Kunden anders und stelle mich auf den Kunden ein, dann weiß ich schon, okay, das kostet A, sehr viel Energie und B, ist das nicht kopierbar und C, glaube ich auch, dass die, ohne dem nahe zu treten wollen, gar nicht die Chance haben auf 8 Termine am Tag, weil das Thema hatten wir eben, sie können es zeitlich gar nicht planen, funktioniert nicht.
Ja, ja, klar. Also ich hab hier auch, witzig, dass du das gerade ansprichst, ich habe hier auch eine Frage aus der Community bekommen. Im Strukturvertrieb haben wir früher immer so ein 4-Farben-Modell gelernt. Ne? So rot, blau, grün, gelb, individualistisch motiviert oder monetär motiviert oder wie auch immer. Und dann kam die Frage aus der Community, ob du deine Kunden je nach Farbtyp, je nachdem wie du sie einschätzt, anders berätst. Ich glaube, die Antwort haben wir jetzt hier. Das ist ein Nein, sondern du berätst
und beratest. Ein klares Nein. Also ohne das jetzt abwerten zu wollen, das mit den 4 Farben war noch nie meins. Klar, ich muss nett sein zum Kunden, ich muss ihm Kaffee anbieten. Aber wenn ich früher gehört habe, du musst erstmal mit dem Kunden guter Freund werden, um ihm dann was zu verkaufen, das finde ich falsch. Das ist definitiv auch falsch, weil ich gehe auch nicht zum Arzt und er probiert bester Freund zu werden. Er erklärt mir, nehmen Sie das und das Medikament, machen Sie die und die Therapie und dann wird es in 2 Wochen oder in einer Woche wieder besser. Und genauso verstehe ich das hier auch. Der Kunde kommt hier hin, ich mache eine Analyse, schreibe auf, was interessiert ihn, was hat er schon, biete ihm die Lösung, erkläre ihm das so, dass er das versteht und die für ihn notwendigen Informationen hat. Und wenn ich ihm dann seine Ängste, Bedenken vorwegnehme, dann wird er das auch so machen. Und mit dieser Selbstverständlichkeit ist es ganz, ganz wichtig, dass ich da rangehe. Und ich gar nicht in der, natürlich bin ich Berater, Verkäufer, das weiß ich, aber ich gar nicht in diese Situation komme, dass der Kunde denkt, der will mir nur was verkaufen.
Auch wenn das mit dazu gehört.
Das gehört damit dazu und mich hat mal in der Anfangszeit auch ein Kunde gefragt, du willst mir nur was verkaufen oder hat das so rausgehauen. Ich habe gesagt, jo, das ist richtig, wenn das für dich passt und dich weiterbringt, dann ist das so. Und das war auch okay als Antwort. Der hat dann auch gekauft. Und da muss man auch kein Hehl draus machen. Mir hat auch schon mal irgendwann die Mutter eines Kunden gesagt, da hatte ich, glaube ich, echt einen schlechten Tag. Herr Korse, ganz echt, das hört sich an wie auswendig gelernt. Und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, ist es auch. Ich mache die Unternehmenspräsentation bei jedem Kunden gleich. Wenn ich im Schnitt 8 Termine am Tag habe, kann ich das nicht mal anders machen. Und wenn sich das heute ein bisschen unmotiviert anhört, tut mir das leid, ist nun mal nicht so. Und dann hat sie auch gesagt, nee, so war das ja nicht gemeint, alles gut, wolltest du mal so anmerken. Also ich finde wichtig, dass man Kritik auch offen begegnet, das nicht gegen sich nimmt und dann auch, wenn man mal was falsch macht, sagt, ja, das ist so.
Okay, das heißt, auch bei dir läuft nicht alles jeden Tag perfekt, auch du hast mal, sage ich mal, einen schlechten Tag, auf Deutsch gesagt. Passiert es dann auch, dass ein Kunde mal Nein sagt? dass du trotz deinem standardisierten Prozess auf jemanden stößt, der sagt, hey, danke, aber nein, danke?
Ja, einer im Jahr ist immer dabei und wenn das kurz vor Weihnachten ist. Aber wenn ein Kunde Nein sagt, gibt es aus meiner Sicht nur eine richtige Antwort. Lieber Ruslan, ist okay, wie fandst du deine Beratung? Und dann hole ich mir Empfehlungen. Wie genau die Abschlusstechnik geht und Empfehlungen, wie gesagt.
Das heißt, du holst dir auch dann Empfehlungen, wenn du nichts abgeschlossen hast?
Na klar.
Und das funktioniert? Du kriegst dann auch trotzdem
eine
Empfehlung?
Nicht immer. Also ich kriege nicht bei jedem Kunden eine Empfehlung, nicht sofort. Aber durch die Technik, die ich habe, verbrenne ich ihn nicht. Das heißt, es ist nicht negativ behaftet. Ohne jetzt zu viel zu verraten, ganz, ganz wichtig ist, egal ob Verkauf oder Empfehlung, es geht darum, dass der Kunde sich wohlfühlt. Auch wenn er mir keine Empfehlung gibt oder auch wenn er nicht kauft, dann muss ich das so akzeptieren. Und der Kunde soll trotzdem mit einem guten Gefühl gehen. Und wenn ein Kunde kauft und es mit der Empfehlung noch nicht so klappt, was ja immer mal sein kann, ich kriege auch nicht bei jedem Empfehlung, dann geht er trotzdem mit einem guten Gefühl und ich kann ihn immer wieder nett drauf ansprechen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass der Kunde in Anführungsstrichen nicht verbrannt ist. Nicht geht, boah, das will ich nie wieder erleben.
Ja, ja, ja.
Weil so Empfehlungsketten muss man ja auch pflegen. So eine Empfehlungskette kann ja auch mal rückwärts gehen. Das heißt, wenn du mich an Sam empfiehlst, der mich an Norbert, und ich bei dem Norbert den totalen Scheiß machen würde, ja, und der sagt, Sam, immer, wenn du zufrieden bist, der ist voll das Arsch, weil, dann geht das auch mal rückwärts. Und deswegen gibt ein altes Sprichwort, was du nicht willst, was man nicht tut, füge auch keinem anderen zu. Und so sollte man den Kunden meiner Meinung nach auch immer behandeln, auch wenn er vielleicht mal Nein sagt, das ja absolut okay ist.
Hast du dafür jetzt irgendwie eine spezielle Verkaufstechnik mal gelernt? Also es gibt ja ganz, ganz viele auf dem Markt hier von NLP, also neurolinguistische Programmierung, bis hin zu Leute irgendwie unterbewusst manipulieren, beeinflussen. Machst du da was von oder?
Nein, also ich meine, letztendlich ist ja jede Art von Konversation Manipulation. Aber ganz, ganz wichtig, finde ich zumindest, man darf nicht probieren, über Rhetorik den Kunden zu überreden. Man muss, wie schon erwähnt, eine gute Analyse schreiben, dann muss das Produkt passen und dann muss man ihm erklären, anhand von Fakten, warum das für ihn genau das Richtige ist. Meine Prämisse ist immer, Logik schlägt Emotionen in fast allen Fällen. Wenn wir zusammensitzen und ich sage dir, 1 plus 1 ist 2, dann würden wir hoffentlich nie diskutieren. Ansonsten bist du als Kunde nicht gerecht mit Russland. Aber ob jetzt der Adam netter ist als der Justin oder umgekehrt, das ist Ansichtssache. Ja? Und wenn ich auf die Schiene gehe, ich bin dein bester Freund und deswegen kaufst du bei mir, selbst wenn das funktioniert, muss ja nächstes Jahr nur einer kommen, der ein bisschen netter ist wie ich oder weiblich ist und jung, ja? Je nachdem. Und deswegen, Logik schlägt Emotion. Ich berate den Kunden immer so, dass wenn einer von der Konkurrenz kommt und der dem irgendwas anderes erzählt, wenn ich mit dem einen Termin zusammen machen würde, mit dem von der Konkurrenz, dass der keine Chance hat. Anhand von logischen Argumenten.
Ich habe mal gelernt, wer argumentiert, verliert. Das bedeutet also, ich habe ja auch schon ein bisschen was von dem aus den letzten Seminaren von dir mitbekommen, wie du das machst. Und so wie ich das beobachte, ist das weniger Argumentation, sondern vielmehr, ja, wie soll man das nennen? Das ist einfach eine logische Darstellung von Fakten, die man einfach nicht widerlegen kann. Das heißt, da gibst du jetzt nicht mehr viel in Argumentationen, was ist jetzt wahrgenommen besser oder nicht besser, sondern werden halt die Zahlen auf den Tisch gelegt und dann gibt es nicht besonders viel Diskussionsspielraum.
Genau, und das fängt schon bei der Firmenvorstellung an. In der Firmenvorstellung habe ich zwei Beispiele, die auf jeden Kunden zutreffen, die jeder Kunde versteht. Habe ich euch mal in dem Online-Seminar, glaube ich, gezeigt, das Rechtsschutzbeispiel und das BU-Beispiel.
Ja.
Wenn ich die in der Firmenvorstellung richtig erkläre, dann hat der Kunde kapiert, alles gleich verstehe, worum es geht. Und gegen diese beiden Argumente gibt es auch kein Gegenargument. Nimm das Beispiel 500 BU, Amt, Ergänzung und so weiter, was ich auf der Messe auch nochmal vorstelle. Aber dann habe ich in der Firmenvorstellung, ohne dass ich eine Analyse habe und ohne dass ich den Kunden beraten habe, eigentlich schon verkauft.
Ja. Das ist ein sehr spannendes Themenfeld, was du hier gerade eröffnet hast, nämlich die Vorstellung der eigenen Firma, der eigenen Unternehmung als Makler. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, jetzt seit im zweiten Jahr Makler jetzt. Ne?
Genau.
Seit 2020 Makler. Wie hast du denn dein eigenes Unternehmen jetzt aufgebaut im Vergleich zu vorher? Also, was hast du da jetzt gemacht und warum ist es genau so aufgebaut?
Ja, also ich habe mich für die Rechtsform GmbH und Co. KG entschieden. Der Grund ist eigentlich relativ simpel. Wenn ich jetzt als Einzelmakler Bestand aufbaue, ich habe mir mal hochgerechnet bis zur Rente, wenn ich das jetzt noch 20 Jahre mache, da hat man ja laufende Kotagen, also nur an den Sachverträgen, keine Ahnung, so 700.000, 800.000 im Jahr. Und wenn ich dann aber die Euren zumachen sollte, dann würde meine Frau ja alle Stornos erben und die Kotagen wären weg, weil die Person Thomas Gors in dem Beispiel ja weg ist. Du hast es ja in der einen Podcast-Episode, ich glaube in der vorletzten, ich glaube, du hattest da einen ganz guten Anreiz irgendwann mal beim Bierchen. aber hast es ja ganz gut erklärt eigentlich, die GmbH bleibt bestehen. In dem Beispiel könnte meine Frau, wenn ich von der Welt gehe, oder meine Kinder, wer auch immer, sagen, okay, ich stelle wen mit Sachkunde ein, kassiere weiter die Kotagen und zwei, drei Angestellte betreuen die Kunden. Deswegen habe ich mich für die GmbH und Co. KG entschieden.
Dann relativiert sich das auch mit dem Stornorisiko, weil weiterhin auch die Kotage und neue Einnahmen reinkommen.
Genau, richtig.
Aber das hast du ja jetzt auch nicht einfach so per Zufall gemacht. Also ich glaube, du hast dich schon auch auf die Marktwirtschaft gut vorbereitet, hast auch da recherchiert.
Genau.
Magst du uns vielleicht auch noch ein bisschen mitteilen, was so die bewegendsten Erkenntnisse in dieser Recherche waren?
Ja, also ich habe das anderthalb Jahre vorbereitet. Nochmal nicht, weil ich bei meinem alten Vertrieb, weil ich den schlecht fand, sondern einfach, ja, weil ich gesagt habe, ich will mein eigenes Ding machen. Ein Grund war das, was ich gerade erwähnt habe. Sicherlich ein Grund, für mich gesprochen, die deutlich erhöhten Provisionen. Daraus resultiert natürlich auch 1,4. Vorher in dem Vertrieb hatte ich immer so 700.000-800.000 im Jahr.
Das heißt, du hast durch den Wechsel zum Makler deinen Umsatz fast verdoppelt, weil du einfach höhere Provisionen bekommst.
Genau, genau richtig.
Aber die Tätigkeit ist an sich die gleiche, wie
genau,
du machst.
Genau. Man hat halt, also ich habe jetzt halt den kompletten Markt zur Verfügung. Ich kann vorhandene Verträge einfach per Bestandsübernahme übernehmen, ohne dass ich sie neu schreiben muss. Ja, das waren so die Hauptgründe. Also ich für mich habe eine deutlich erhöhte Provision. Ich kriege halt die Bestandskurtagen auch von Verträgen, die ich gar nicht vermittelt habe, wenn der Kunde möchte, dass ich betreue. Und es ist halt mein Unternehmen, was über meinen Tod hinaus bestehen bleibt und wo ich, das ist natürlich mein Ziel, dass ich alt werde, wo ich irgendwann sagen kann, ich setze da einen Geschäftsführer ein, stelle zwei, drei Leute mit Sachkunde ein und naja, behalte mein Unternehmen oder meine Kinder führen es fort oder. Ich habe halt viel mehr Möglichkeiten wie, aber du hast das ja in der Podcast-Episode perfekt vor, die vorletzte hast du perfekt eigentlich
also
gesagt,
warum wir werden. Haben wir auch alles schon hoch und runter gekaut, das ist gar nicht so das Thema. Mich haben eher so viel mehr deine persönlichen Beweggründe interessiert, weil nach 20 Jahren im Vertrieb,
ja,
mit nicht einmal wenig Einkommen, ich meine 800.000 Euro pro Jahr ist viel Geld, dann ist es ja nicht so, dass du jetzt einfach so sagst, hoch, jetzt bin ich aufgewacht, jetzt habe ich Lust auf was anderes, jetzt mache ich mal was. Ne? Deswegen habe ich da jetzt nochmal nachgefragt. Und das, was du jetzt gerade erzählt hast, klingt doch schon sehr, sehr logisch, weil auch wenn 800.000 Euro oder 700.000 Euro viel Geld sind, dann sind 1,4 Millionen halt eben doppelt so viel und das bei gleicher Tätigkeit und gleichem Aufwand. Was ich mich jetzt gerade noch frage, hast du dich für die Rechtsform GmbH vielleicht auch aus gewissen steuerrechtlichen Gründen entschieden?
Nein. Damit habe ich mich mal beschäftigt, auch mit meinem Steuerberater darüber gesprochen. Ich habe mir einfach nur gemerkt, ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, ich würde es eh irgendwann ins Privatvermögen überführen und spätestens dann versteuern. Steuerlich tatsächlich, nein.
Also es war kein
Problem.
Das haben wir alles drüber gesprochen, aber es ist einfach nur wichtig, einfach so ein Feeling dafür zu bekommen, wie du tickst, was so deine Motivation ist. Weil gerade wenn man so viel Geld verdient, auch wenn es jetzt nur eine, wie du schon sagst, eine Vorauszahlung ist, der man nacharbeiten muss, trotzdem verfügst du einfach jedes Jahr über stetig steigende Provisionen, ne, in Millionenhöhe. Und da kam auch eine Frage von unseren Instagram ja, Fans, Zuschauern, Community. Nämlich, was machst du eigentlich mit so viel Geld? Hast du da irgendwie einen Vermögensverwalter, irgendeine Strategie, mit der du wieder ins Unternehmen reinvestierst oder ziehst du es ins Privatvermögen rein? Oder was macht man mit 1,4 Millionen im Jahr?
Also tatsächlich, ich ziehe das komplett ins Privatvermögen, auch zeitnah. Wir haben ein paar Immobilien, seit letztem Jahr was richtig Schönes in Österreich, also wirklich richtig schön. Natürlich Aktien, natürlich auch das, was ich den Kunden selber verkaufe mit hohen Monatsbeiträgen, also vorgebundene Renten, etc., ein bisschen Bitcoin.
Der Feind.
Und ich habe halt auch, der Feind, okay, Entschuldigung, ich habe halt tatsächlich auch 5 Kinder und wir genießen das Leben auch. Also.
Ja.
Hauen halt auch ein bisschen was auf den Kopf.
das finde ich auch sehr, sehr wichtig, hier mal zu erwähnen, weil wenn man jetzt davon spricht, dass du 8 Termine pro Tag hast und 1,4 Millionen im Jahr machst, dann entsteht recht schnell das Bild, dass du so der Hustler bist, der von morgens bis abends bis spät in die Nacht durcharbeitet und irgendwie 4 Stunden Schlaf pro Nacht hat und dann irgendwie seine Kinder auch gar nicht sieht, was ja oft so das Bild vom erfolgreichen Unternehmer ist in unserer Welt. Das, wie sieht denn die Wahrheit bei Thomas Krause aus?
Das kenne ich auch, 24 Stunden rund um die Uhr und das finde ich Unsinn. Also ich mache tatsächlich eine 4-Tage-Woche. Also ich mache 5 Tage, davon 2 halbe Tage. Mittwochs und Freitags halb. Das heißt, ich habe nicht jeden Tag 8 Termine. Ich habe 3 Tage 8 Termine, die anderen im Schnitt 4, 5. Mache viel Urlaub. Also war jetzt, wie ich das sagen, die ganzen Sommerferien weg. 6 Wochen. Und okay, ich glaube, war das ja schon 12 Wochen oder so im Urlaub. Dann kommt man aber wieder und hat Power und hat wieder Lust. Und ich glaube, dass das wichtig ist, in den ersten Jahren richtig ranzuklotzen und vielleicht 2, 3, 4 Wochen im Jahr Urlaub zu machen. Aber je länger man etwas macht, desto mehr möchte man ja auch genießen oder desto mehr muss man vielleicht irgendwann auch mal relaxen. Ja, und deswegen, ich glaube, das ist wie beim Alkohol trinken, die Mischung macht's. Also wenn man mal auf Schützenfest gar nichts trinkt, ist das vielleicht eher langweilig. Wenn man aber so Gas gibt, dass man eine halbe Stunde von der Toilette nicht mehr runterkommt, dann ist das auch super optimal. Die Mischung macht's und die muss jeder für sich selber bestimmen. Aber ganz offen, ich finde es immer traurig, wenn ich Kollegen treffe, die mit 70 noch richtig Attacke und sagen, ich mache meine 7 Tage die Woche Vertrieb, das macht mir so einen Spaß. Ja, das finde ich tatsächlich traurig.
Also, ich glaube auch, dass das nicht unbedingt wahr ist, gerade in dem Alter vor allem. Also ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, aber ich denke, ich bin gut dabei, habe eine gute Chance, dass ich ins Schwarze treffe, wenn ich sage, dass niemand, wirklich niemand von uns in die Selbstständigkeit, vor allem nicht in die Finanzdienstleistung gegangen ist, um kein Geld zu verdienen. Und niemand hat das ganze Jahr angefangen, um sein Leben lang irgendwie 12 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche durchzuhustlen. Irgendwann hat doch jeder das Ziel vor Augen, irgendwann mal, wie du so schön gesagt hast, sich auch mal rausnehmen zu dürfen, zu können und auch einfach mal ein bisschen entspannen. Und gerade du als Familienvater von 5 Kindern, übrigens auch eine Frage, die reingekommen ist, hey, wie kriege ich das hin, wenn ich beraten möchte, aber meine Familie trotzdem sehen möchte? Also ich persönlich finde es schon gewissermaßen traurig, dass diese Frage mit so einer Ernsthaftigkeit reingekommen ist, weil ich höre daraus, hey, der hat Kinder, der hat Familie, der muss sich drum kümmern, kommt aber nicht hinterher, muss hustlen. Gut, bei dir ist das, glaube ich, relativ offensichtlich. Du hast deine Prozesse in den letzten Jahren so optimiert und so geschliffen, dass es jetzt halt funktioniert. Und ich weiß nicht, deine Kinder sind jetzt wahrscheinlich auch nicht alle irgendwie 18 und 20 Jahre alt, sondern die sind jetzt bei dir zu Hause noch. Das sind relativ kleine Kinder, die ich jetzt gesehen habe. Das heißt, die brauchen ihren Papa auch und du nimmst dir auch die Zeit, um mit ihnen auch wirklich im Urlaub für sie da zu sein. Ja. Und das ist halt das Ergebnis der letzten Jahre, der vielleicht ersten 12 Jahre, wo du auch wirklich mal ein paar Nackenschellen kassiert hast. Sehe ich das richtig?
Ja, das ist richtig. Ich rede ja auch mit vielen Maklerkollegen und wenn die mir erzählen, sie machen 40, 50 Stunden die Woche und sie würden wirklich diese 40, 50 Stunden, sagen wir mal 80% dieser Zeit wirklich vertrieblich arbeiten, das ist ja das, ich will Kunden beraten, eigentlich ist mein Job Kunden beraten, ja? Und dann stelle ich mir mal die Frage, wenn man da mal ein bisschen hinterfragt, hör mal, wie läuft es denn, was verdienst du, dann stelle ich mir die Frage, was machst du denn die ganze Woche? Sitzt du da im Büro, machst Briefe aus, sortierst die. Das hat ja der Kollege in der einen Podcast-Episode auch ganz gut erklärt. Ich muss die Dinge richtig machen. Und ich bin dafür, also ich bin Makler, weil ich Vertriebler bin. Ich möchte Kunden beraten. Und wenn ich die Hauptzeit meiner Stunden mit Kundenberatung oder / Betreuung wirklich verbringe und nicht im Servicetermin 2 Stunden privat spreche, übertrieben gesprochen, dann verdiene ich auch mein Geld. Und wenn das nicht so ist, muss ich das hinterfragen. Ja, das ist vielleicht so meine Antwort. Also ich will, wenn ich abends nach Hause gehe, jeden Kunden gut beraten haben und ich will mein Geld verdient haben. So, fertig.
Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil du sagst es ja auch so schön immer, hey, bist ja Unternehmer. Und das ist auch wichtig, irgendwo zu gucken, dass auch bei den Tätigkeiten, die du tust, auch was rumkommt. Nur, ich stelle die Frage jetzt auch nicht einfach von irgendwo her, sondern ich habe vielmehr einfach gemerkt irgendwann mal, dass mir immer nur ein Weg beigebracht wurde, in dem man, wie soll ich sagen, sich die Freiheit rausnehmen kann, mal wirklich für, wie du es gesagt hast, für 12 Wochen in Urlaub zu gehen. Ja? Nämlich der, dass du möglichst viele Mitarbeiter, also Vertriebler, anwirbst, eine große Gruppe, einen großen Vertrieb, ein großes Team aufbaust und die verdienen dann das Geld für dich. Jetzt gehst du ja für die meisten Leute irgendwie einen komplett anderen Weg, nämlich du hast kein großes Vertriebsteam, Du hast den Justin und zwei, ich glaube, Teilzeitangestellte. Ne? Und die machen so ein bisschen Backoffice, aber den Hauptteil, den machst ja du selbst.
Das stimmt.
Und die geht es trotzdem sehr gut.
Das stimmt. Also stimmt nicht ganz, was du gesagt hast. Ich würde sagen, dass ich 90% von meinem Verdienst selber mache und 10% kommt über angebundene Makler, den ich so ein bisschen helfe beim Onboarding-Prozess. Aber das ist nicht mein Hauptziel. Den helfe ich beim Onboarding und dann können die mir mal ein paar Fragen stellen und ich coache die, aber da geht nicht viel meiner Zeit rein. Ja, letztendlich ist das Hauptziel als Makler, Bestand aufzubauen, von den Folgekotagen zu leben. Ja. Ja. Und natürlich in dem Maße, wo ich das möchte, Neukunden zu gewinnen. Das mache ich jetzt am Anfang der Selbstständigkeit relativ intensiv. Ja.
Das ist gut, am Anfang der Selbstständigkeit nach 20 Jahren.
Ja, gut. Richtige Selbstständigkeit. Aber das will ich in 20 Jahren so intensiv nicht mehr machen. Ich will ja eher immer weniger arbeiten.
Und dabei das Einkommen erhöhen.
Genau.
Ja.
Oder das, gleich bleiben, ja. Auch okay.
Das ist auch ein spannender Punkt, weil über Bestandsprovisionen, Folgequotagen haben wir in diesem Podcast auch schon sehr, sehr viel gesprochen und auch recht viel in Aussicht gestellt. Also ich habe das immer gesagt, weil in Aussicht stellen bedeutet für mich immer einfach, ich bin selbst noch nicht an diesem Punkt, dass ich sagen kann, dass ich von den Folgequotagen leben kann. Bei dir würde ich sagen, sieht es jetzt anders aus. Also kommen wir mal ein bisschen zu den Zahlen, ne? Dass du jetzt so ungefähr 1,4 im Jahr machst, das wissen wir jetzt. Aber mit wie vielen Kunden, also wie viele Kunden hast du denn im Bestand?
Boah, schwer, so 3.500.
Das ist der Bestand, den du in den letzten 20 Jahren aufgebaut hast.
Ein
und
Mann, ja.
Wenn wir jetzt so grob über den Daumen gerechnet von Folgequotage sprechen würden, wie viel pro Jahr kommt da rein?
Ich würde sagen, so ungefähr ein Viertel von dem, was ich verdiene.
Das heißt so 300.000 bis 400.000 pro Jahr? Das ist auf jeden Fall, also du könntest jetzt theoretisch sagen, ich bin fertig.
Ja.
Warum machst du es nicht?
Macht Spaß. Nein, macht tatsächlich Spaß. Und ich habe, glaube ich, auch das Vertriebler gehen. Erstens, was soll ich den ganzen Tag machen? Klar. Jetzt schon gar nichts machen.
Dafür bist du zu jung, ne?
Zu jung. Nein, es macht tatsächlich Spaß. Und ich habe ja noch ein paar Ziele, wo ich finanziell hin möchte, die ich mir gesetzt habe. Weil für mich ist Geld an erster Stelle Freiheit. Nicht von irgendwem abhängig zu sein und das mit meiner Familie zu machen, wozu ich Lust habe. Und wenn ich Lust habe, mein halbes Jahr nach Kanada, irgendwo in den Wald oder in der Schweiz ein Haus zu kaufen oder was weiß ich was, dann möchte ich das tun und dafür auch das Geld haben. Ja. Finanzielle Freiheit, das ist tatsächlich der Oberbegriff. Ich behaupte mal, wie für viele meiner Kollegen.
Ja, definitiv. Also ich habe auch hier, will ich gezielt auf eine bestimmte Sache hinaus, denn ich habe mich auch schon mit ein paar Leuten über dich unterhalten, noch bevor ich dich persönlich kannte, weil das spricht sich ja irgendwo rum. Ne? Hey, da gibt es einen Makler, der macht 1,4 im Jahr und das ohne Team, ohne Gruppenaufbau, um Gottes Willen. So, und jetzt hat mir einer mal gesagt, ja, aber der ist ja am Limit angekommen. Der kann ja gar nicht mehr machen, der kann ja sein Unternehmen gar nicht mehr skalieren. Jetzt würde mich deine persönliche Meinung zu dieser Aussage interessieren.
Habe ich mir so noch nicht drüber, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Also mein Unternehmen skalieren, also wenn ich wirklich mal ein Jahr richtig arbeiten würde und nicht so viel Urlaub machen würde, dann wäre 1,4 nicht das Limit, definitiv nicht. Habe ich aber A, keine Lust zu, ich hoffe, das kommt jetzt hier nicht falsch rüber. Und B, ich bin glücklich, so wie es ist. Was meint er mit skalieren? Ich verstehe die Frage nicht. Also, dass ich...
Naja, dich eben duplizieren und multiplizieren, aus einem Thomas-Korsus irgendwann 3 machen und aus 1,4 also Millionen irgendwann 14.
Der typische, das meine ich jetzt gar nicht abwerten, Strucki-Gedanke.
Genau.
Ja, kann ich mit leben. Das ist die Antwort.
Ja, plus ich bin auch fest davon überzeugt, dass du sehr wohl skalieren kannst, weil ist ja wirklich so, also mit jedem Kunden, jedem Vertrag, den du dazu gewinnst, steigen ja auch die Folgequotagen.
Ja.
Und auch das wiederum richtig angelegt oder wie soll ich sagen, wenn man das einmal ordentlich macht, dann wird das ja schon auch mehr.
Ja.
Und vor allem, was ich sehr interessant finde, ist, in unserer Branche gibt es ja auch sehr, sehr viele Diskussionen über Provisionsdeckel und Kürzungen und längere Stornohaftungszeiten und was weiß ich nicht was. Und da hast ja du auch eine ganz, ganz spezielle Sicht darauf. Magst du ein bisschen was drüber erzählen?
Ja. Also, ich glaube tatsächlich, dass der Provisionsdeckel nicht vom Tisch ist. Das schwebt wie ein Damoklesschwert über der Branche. und wurde nur durch Glück jetzt abgewendet. Und jeder, der das verstanden hat, muss aus meiner Sicht Sachbestand aufbauen. Sachbestand, 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 weil mit jeder Bestandsübernahme, mit jedem Sachvertrag mache ich mich vom Provisionsdeckel, Schrägstrich Verbot, unabhängiger. Das ist meine persönliche Meinung dazu und sicherlich auch eine Motivation, weil ob wir in 5 Jahren noch für ein Lebenprodukt so viel Geld kriegen, das weiß keiner. Und deswegen glaube ich, dass es Sinn macht, beides zu tun. Leben und Sache.
Definitiv. Also gerade wenn ich mir die Vertriebe anschaue, ich habe ja auch sehr viele Gespräche und Diskussionen mit Vertrieblern, die noch aktiv im Vertrieb sind. Und wenn ich mir an meine aktive Vertriebszeit anschaue, dann ist da so gefühlt 98% Quote sei erleben und dann irgendwie so ein bisschen Sachgeschäft mit dabei, weil man ja dadurch leichter den Zugang zum Kunden kriegt oder dass sich der Haftpflichtwechsel irgendwie ein Türöffner ist. Jetzt habe ich bei dir recht früh in den Gesprächen mit dir mitbekommen, dass Sach bei dir teilweise eine höhere Priorität hat als Leben. Weil du dadurch einfach auch nachhaltiger Einnahmen hast als mit Leben, richtig?
Ja. Also ganz, ganz wichtig, wenn ich einen Kunden berate, dann berate ich ihn komplett. Das heißt, natürlich schreibe ich eine Analyse, natürlich fange ich mit der BU an, mit der Rente etc. Aber ich gucke mir auch den kompletten Sachbestand an. Wenn ich zu dem Schluss komme, das ist gut, weil, dann sage ich dem Kunden, Russland, ist das okay, wenn ich dich betreue, Vorteil, du kannst als einen Ansprechpartner in seinem Geld und du siehst alles in einer App. Dann sagt der Kunde, ja, ich mache eine Bestandsübernahme, die Verträge bleiben, wie sie sind, ich werde dafür bezahlt, der Kunde hat einen kompetenten Ansprechpartner. Und wenn ich zu dem Schluss komme, es gibt Verbesserungsbedarf, dann erkläre ich dem Kunden das, ändere das ab und weiß dann, ich muss diese Sachverträge unter normalen Umständen nie wieder anrühren, außer der heiratet, zieht um etc. und kriege regelmäßig meine Folgekotage. Ich sage immer aus Spaß meiner Frau, wenn ich nach Hause komme, ich habe heute wieder 60 Euro monatliche Rente erwirtschaftet. Weil die meisten Kunden, die ich mir über Empfehlung hole, sind jünger als ich. Und wenn ich mit den Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz, Unfall, Wohngebäude mache, gehe ich auch davon aus, dass diese Verträge mich überleben. Also ist das für mich tatsächlich auch eine Rentenvorsorge. Und der Kunde kriegt ein Leben lang die Betreuung.
Ja, und vor allem, also so wie du es gerade auch erzählt hast, es ist ja dein Kundenbestand, der ja auch stetig wächst, egal ob du das jetzt forcierst oder nicht, auch eine gewisse Form der Altersversorgung für dich. Auch wenn du deine dritte Schicht policen hast und auch wenn deine Rentenverträge besparst, ich denke, das ist irgendwie so ein Zusatz, ein Bonus, um das Ganze auch gewissermaßen zu streuen. Aber ich glaube, dein Hauptasset ist doch dein Kundenbestand, oder?
Das ist so. Wenn man mal überlegt, dass man in eine dritte Schicht, wenn man jetzt die monatliche Rente wählen würde, je 10.000 Euro, die man drin hat, ungefähr 25 Rente hätte, und man einen Kunden hat, den man im Sachbereich komplett betreut, dann sind das schon 60 Euro im Monat im Schnitt. Ja, das ist ja quasi wie irgendwie 22.000, 23.000 Euro, die man zur Rente angespart hätte. Dann ist das sicherlich ein ganz, ganz interessanter Aspekt. Und sicherlich auch nochmal ein Aspekt da, ein oder zwei andere Unternehmen zu gründen, aber da nicht in dieser Podcast-Episode.
Ja, vielleicht werden wir ja noch eine andere Podcast-Episode aufnehmen, wo wir ein bisschen mehr über Unternehmensgründung und Unternehmensstrategien sprechen. Worauf ich jetzt aber hinaus möchte, ist, du hast jetzt gerade gesagt, dass der Durchschnittskunde, den du über Empfehlung bekommst, halt theoretisch jünger ist auch als du und dass es auch dein Ziel ist, irgendwo ihn möglichst bis ins Rentenalter, also bis in dein Rentenalter zu betreuen und vielleicht sogar noch darüber hinaus. Jetzt habe ich halt mal gelernt, gerade im Sachbereich, Verträge auf maximal 12 Monate abschließen, weil dann ist der Kunde ja flexibler und kann man nächstes Jahr nochmal wechseln und ihn nochmal drauf sprechen und auf Service eingehen und so weiter.
Ja.
Habe ich auch lange, lange Zeit so gefahren, bis ich irgendwann mal verstanden habe, für mich persönlich, dass das für mich nicht der richtige Weg ist. Was ist denn deine Philosophie in dieser Geschichte?
Also meine Philosophie ist, wenn ein Makler dem Kunden sagt, ich überprüfe jedes Jahr deine Sachverträge, ob sie aktuell sind, ob das noch passt. Jedes Jahr. Ich hoffe, damit trete ich jetzt keinen Kollegen auf den Schlips. Aber dann hat er entweder ganz, ganz wenig Kunden und kann sein Versprechen halten oder der flunkert oder lügt den Kunden an. Und da finde ich es ganz, ganz wichtig, dass ich im Sachbereich das einmal richtig mache. Da arbeite ich persönlich mit einer Marktgarantie, Haftpflicht, Hausrat etc. sinngemäß. Steht da drin, sollte irgendein deutscher Versicherer bessere Bedingungen haben als dieser Tarif, hast du es lieber Kunde automatisch. Das erkläre ich dem Kunden auch so. Ich sage, das ist jetzt nicht der billigste Tarif, kostet die Haftpflicht halt Summe X, weil das kriegst du einen Euro billiger, aber du musst das Ding nie wieder anholen und hast die Garantie, dass du immer die besten Bedingungen am deutschen Markt hast. Das ist eine faire Aussage. Der Kunde versteht das, der Kunde kauft das. Ich muss mich wirklich nur dann kümmern, wenn er einen Schaden hat oder er von mir aus vom Single in den Familientarif geht oder im Hausratbereich umzieht. Und dann ist das Thema für mich durch. Ja, und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, die beiden Traumprodukte im Sachbereich für den Makler sind Unfall und Rechtsschutz.
Warum?
Warum? Relativ simpel. Man hat mit Schäden nichts zu tun. Rechtsschutz geht er zum Anwalt, holt sich eine Deckungszusage. Und bei Unfall, selbst wenn der Kunde bedauerlicherweise einen Unfall hat, muss er zum Arzt gehen, Gutachten erstellen, etc. Natürlich helfe ich ihm in irgendwelchen Unterlagen, aber ich kann ihm ja nicht viel helfen bei medizinischen Gutachten und ich kann auch keine Deckungszusage finden. Deswegen, man sollte den Kunden immer komplett beraten, ja, aber die Traumprodukte, wenn mich einer fragt, sind definitiv Rechtsschutz und Unfall.
Abgesehen davon sind sie halt auch sinnvoll für den Kunden. Das darf man jetzt nicht vergessen.
Natürlich.
So. Aber ist ja jetzt kein Endkunden-Podcast, sondern auch ein Podcast für Makler und Vermittler. Und ich persönlich finde einen gewissen gesunden Egoismus in dieser Thematik auch ganz, ganz wichtig. Weil ich kenne ganz, ganz viele Makler, die jetzt irgendwie wegen 0,1% mehr oder weniger Kosten in der dritten Schicht sich tagelang Gedanken machen und sich den Kopf zerbrechen, was vermittle ich jetzt dem Kunden. Ich kenne Makler und andere Vertriebler, die einfach auf, wie soll ich sagen, auf 50 Cent Ersparnis pro Jahr jeden Kunden irgendwie Sachverträge umdecken oder versuchen da irgendwas zu finden, was dann besser funktioniert, was nicht besser funktioniert. Und einfach mal ein prägnantes Beispiel. Ja? Das mal angenommen, du hast einen Kfz-Kunden und wechselst jedes Jahr für den die Kfz-Versicherung. Da setzt du dich hin, hast du Aufwand, kriegst einen günstigeren Tarif damit, hast also Aufwand betrieben, damit du im nächsten Jahr weniger Geld verdienst, weil hast ja weniger Folgequotage. Ja. Welcher gesunde Mensch, welcher gesunde Geschäftsmann in einem anderen Bereich außer Finanz und Versicherung würde das so machen?
Ja, sehe ich genauso. Also zum Beispiel im Kfz-Bereich, also dafür habe ich einen Mitarbeiter tatsächlich, weil das nicht mein Thema ist, aber wenn wir einen Kunden beraten, suchen wir ihm natürlich in dem Moment, wo der das abschließt, die preis-leistungsmäßig beste Kfz raus. Aber ich sage auch meinen Kunden ganz offen ehrlich, dass wir ihn nicht jedes Jahr kontaktieren, weil er irgendwo 3 Euro spart. Und das ist dann auch okay für den Kunden.
Ja klar, aber das Kfz war jetzt einfach nur ein prägnantes Beispiel, weil viele das einfach jährlich machen. Aber stell dir mal vor, du würdest das mit allen Sachverträgen machen. Unfall, okay. Haftpflicht, Haushalt, wie auch immer. Du machst das.
Nicht durchführbar.
Dann steckst du Aufwand rein, um im Folgejahr weniger Geld zu verdienen.
Ja.
Das ist ja unternehmerisch, wirtschaftlich komplett Banane. Ne? Ja. Das heißt, wenn man sich da jetzt mal ordentlich aufgestellt hat, dann funktioniert das auch sehr gut für den Kunden. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, sind deine Kunden seit über 20 Jahren happy mit dem, was du da machst.
Genau.
Also ist jetzt nicht so, dass das, was der Corsus da macht, jetzt irgendwie egoistisch getrieben, provisionsgetrieben ist, dass die Leute den wegrennen, weil er nur verkauft.
Nein.
Was uns auch direkt zum nächsten Punkt bringt, ich habe jetzt zwei Punkte, die mir jetzt noch auf der Zunge liegen, nämlich zum einen hast du da die Schadensbearbeitung angesprochen. Mhm. Ich habe mal im Vertrieb gelernt, Makler, komplett scheiße, wenn du Makler bist, weil dann bist du täglich nur noch am Schäden bearbeiten und hast gar keine Zeit für Vertrieb. Das hast du beide Welten erlebt und jetzt nicht nur so mal reingeschnuppert für ein, zwei Jahre, sondern warst über fast schon ein Vierteljahrhundert im Vertrieb. Und bist jetzt auch sehr erfolgreicher Makler. Was sind dein Statement zu dieser Aussage?
Also, ich glaube, dass man das Serviceversprechen, was man dem Kunden gibt, einhält, dass man sich kümmert. Man muss ein bisschen unterscheiden. Also, wenn du jetzt einen Haftpflichtschaden hast, bist ein junger Kunde, dann sage ich dir, mal, tust mir einen Gefallen, gehst mal in die App, Schaden melden, schreibst kurz, was passiert ist, lädst ein Foto hoch, schreibst alles dabei. Und wenn er glatt durchgeht, Haken dran. Nur wenn er nicht glatt durchgeht, schalte ich mich ein. Und genauso arbeite ich auch. Ich sage meinen Kunden, bist du so lieb? Oder wäre das für dich okay, wenn du es mal eben in die App eingibst? Ich erkläre das gerne kurz am Telefon. Und wenn dann einfach bezahlt wird, ist ja alles gut. Und wenn irgendwas nicht läuft, meldest du dich nochmal oder ich kriege eine Info, dann kümmere ich mich. Und damit habe ich ungefähr, würde ich sagen, 85-90% der Schäden erledigt über eine App. Und die anderen 10%, 15% kriegen dann halt wirklich die Hilfe, dass mein Mitarbeiter sich meldet, sich kümmert, mal ein bisschen bei der Formulierung hilft, mal nachhakt. Aber ich würde sagen, Schadenbearbeitung pro Woche in Stunden 2. Nicht ich, sondern meine Mitarbeiter.
Und maximal. Und das bei 3.500 Kunden. Also ist schon ein bisschen aus der Luft gegriffen, dieses Argument, dass man als Makler keine Zeit für Vertrieb hat.
Nein, das ist tatsächlich Unsinn.
Ja. Vor allem eine Sache, die mir besonders gefallen hat, die du mir im Vorgespräch zu diesem Podcast gesagt hast, ist, ich meine, korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege, aber ich habe in Erinnerung, dass du bei gewissen Versicherungen auch eine Schadenregulierungsvollmacht hast.
Ja.
Magst du vielleicht mal kurz für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, erklären, was das ist und wie das funktioniert?
Kunde hat einen Schaden. 300 Euro Haftpflichtschaden.
Also einen Versicherungsschaden.
Ja, ja. Oh, Entschuldigung, ja, natürlich. Kunde hat einen Versicherungsschaden. 300 Euro, Sachlage ist eindeutig und dann geht das so durch, dann wird das direkt reguliert.
Das heißt, du hast selber bis zu einem bestimmten Betrag einfach eine Möglichkeit, mit dem Versicherer zu sprechen und zu sagen, hey, das ist mein Kunde, der Schaden ist eindeutig und dann wird es vom Versicherer einfach eher angenommen, als wenn der Kunde sich direkt an den Versicherer
wendet. Genau. Was auch noch ein Aspekt ist, wenn ich als Makler immer eine andere Versicherung nehme, weil der andere gerade 7 Cent billiger ist, ja, und jetzt habe ich im Jahr, was weiß ich, 200 Sachverträge geschrieben bei 197 Gesellschaften. Und dann muss ich mal was für einen Kunden klären. Dann habe ich ja gar kein Standing bei der Gesellschaft. Die fragen, wer sind Sie? Sie haben 2 Anträge geschrieben. Wenn ich das aber balle, Stichwort Marktgarantie, was ich eben sagte, und man ruft da an, dann geht es ganz schnell. Dann werden die Dinge schnell durchgewunken und dann wird vielleicht auch einmal weniger nachgefragt, was ganz, ganz wichtig ist. Wenn Kunde wirklich mal einen Versicherungsschaden hat.
Aber was ich glaube, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, sich einfach auch ein Standing am Markt und bei den Gesellschaften auch zu arbeiten. Und als Makler bist du einfach der Kunde der Versicherungsgesellschaften und der Maklerpools. Also die behandeln dich, als wärst du, was du ja bist, deren Klient, deren Kunde, weil du bringst das Geschäft zu denen. Und da macht das, glaube ich, schon einen Unterschied, ob du 200 Anträge bei 197 Gesellschaften machst oder ob du 200 Anträge bei einer Gesellschaft machst. Und
ja. Klar,
also ich habe in meiner Vertriebszeit irgendwann mal mitbekommen, dass der Marktvergleich die Stärke eines guten Vertrieblers ist oder eines guten Maklers. Rückwirkend betrachtet würde ich sagen, die Leute werden alle zu Check24 auf 2 Beinen ausgebildet, was ich heute so nicht mehr sehen würde. Aber da hast du auch dazu beigetragen, um einfach mal zu sagen, hey, Vergleichsrechner, das ist ein Tool für den Makler, damit er für sich eine Aussortierung machen kann. Jetzt kenne ich aber ganz, ganz viele Makler, die mit dem Kunden gemeinsam in den Vergleichsrechner gehen. Hm. Würdest du diese Methode empfehlen, oder?
Tatsächlich nein, weil wenn ich 10 Beratungen die Woche habe, ich gehe 10-mal in den Vergleichsrechner, ich habe 10-mal eine unterschiedliche Gesellschaft, dann würde ich meine Kollegen gerne mal Folgendes fragen. Wenn ich dann 10-mal Haftpflicht bei 10 unterschiedlichen Gesellschaften mache, 10-mal Unfall, 10-mal Rechtsschutz und so weiter, dann habe ich 30, 40, 50 verschiedene Bedingungswerke geschrieben in der Woche. Ob der Makler sich wirklich diese ganzen Bedingungswerke komplett durchgelesen und verstanden hat. Das will ich ausschließen, das heißt, der Makler weiß gar nicht genau, was er da teilweise verkauft. Geht gar nicht, so viel Zeit kann er gar keiner haben, sich 40, 50 Bedingungswerke durchzulesen. Und wenn sich das Tarifwerk dann minimal ändert, dann und so weiter. Du weißt, was ich meine. Ich glaube, man sollte sich da auf Hauptpartner konzentrieren, weil man dann weiß, was man tut. Man kennt die Bedingungswerke. Und nochmal, mit dieser Marktgarantie kann ich nie was falsch machen.
Jetzt würden böse Zungen behaupten, ja, aber wenn du doch nur mit 3, 4, 5, 7 Gesellschaften zusammenarbeitest, dann kannst du auch wieder in den Vertrieb gehen. Du brauchst ja kein freier Makler zu sein mit dem kompletten Marktvergleich.
Den würde ich folgendes fragen. Und was mache ich mit den ganzen Sachverträgen, wo der Kunde möchte, dass ich ihn betreue?
Die Antwort hätte ich dann auch gerne gehört. Ne? Also ist ja auch häufig so. Ne? Es gibt ja auch einfach Kunden, die Verträge mitbringen in die Beratung, die man auch einfach nicht wegkündigen kann.
Genau. Also ich gebe ein Beispiel gerne hier aus unserem Gebiet. Wir haben ganz, ganz viel Wohngebäude bei der Provinzial. Ich würde sagen, jedes dritte Haus gefühlt. Und das ist aufgrund der Historie von den Gebäuden, aufgrund der Schadenhistorie, des Alters, wie auch immer, gar nicht seriös möglich, die Versicherung zu wechseln. Bis vor 1,5 Jahren. Und jetzt kann ich einfach sagen, lieber Ruslan, ist es okay, wenn ich den Vertrag betreue? Ich mache eine Bestandsübernahme. Der Vertrag bleibt genauso, wie er ist. Ich werde nur als Betreuer eingesetzt. Der Kunde kriegt natürlich den Service, wenn was ist, dass ich mich kümmere. Und ich kriege dafür jeden Monat Geld. Oder jedes Jahr oder vierteljährlich, wie auch immer.
Das heißt, wenn ich dein oder vielleicht einen Teil deines Erfolgsgeheimnisses mal zusammenfassen darf, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du hast dich spezialisiert und fokussiert auf funktionierende Prozesse. Das heißt, die Beratung, die bei dir abläuft, ist immer gleich, egal wer reinkommt. Das Erstgespräch ist immer gleich und die Folgegespräche sind auch systematisch so aufgebaut, dass das Ganze funktioniert. Du hast dir systematisch gesehen ein paar Hauptpartner im Bereich Krankenlebenssach ausgesucht, wo du die Verträge auf Herz und Nieren geprüft hast und weißt, das funktioniert für meinen Kunden. Ich habe den Markt als Makler verglichen und weiß, dass es gute Produkte sind. Das bedeutet, du musst im Umkehrschluss auch nicht bei jeder Beratung neu nachdenken, hey, was vermittle ich dem jetzt? Und du hast dir durch den Maklerstatus auch die Möglichkeit eingekauft, sozusagen die Verträge in die Betreuung zu übernehmen, um neue Einnahmequellen dadurch zu erschließen, die du selbst im Normalfall bei einem Neuabschluss gar nicht vermittelst.
Genau.
Und dir dadurch einfach eine maximale Flexibilität in deine unternehmerische Tätigkeit reingeholt. Sehe ich ja, das so richtig?
Genau, richtig, ganz genau.
So. Das, meine Freunde, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp und eine sehr gute Empfehlung an alle, sich einfach mal wirklich mit dem Markt auseinanderzusetzen und zu gucken, gerade wenn ihr spezialisiert auf Zielgruppen seid, einfach mal zu gucken, hey, was ist denn für meine Zielgruppe wirklich relevant? Und jedes Mal in den Vergleichsrechner zu gehen, hat aus meiner Sicht nochmal einen anderen Nachteil. Also zum einen hast du jetzt schon gesagt, Thomas, dass man gar nicht alle Bedingungswerke kennen kann, wenn jedes Mal was anderes rauskommt. Zum anderen, das muss man sich mal wirklich bewusst machen, ein Vergleichsrechner fordert ja Unmengen an Daten ab, die man eigentlich gar nicht braucht, wenn man weiß, was man vermittelt. Was wiederum Zeit spart, was wiederum zu den 8 Terminen pro Tag führt.
Genau.
Und wenn wir jetzt schon bei den 8 Terminen pro Tag wieder angekommen sind, noch eine letzte Frage, die aus der Community kam. Du sagtest ja schon, du hast eine 4-Tage-Woche, hast du 3 volle Tage, 2 halbe Tage. Wann machst du Feierabend im Schnitt?
Oh, das ist tatsächlich unterschiedlich. Ich würde sagen, dass ich im Schnitt morgens anfange 10, halb 11. Dann habe ich im Schnitt, würde ich sagen, 2 Termine, mache so 12:30 Mittagspause, meistens relativ lange, so bis 15, 15:30. Dann bin ich so irgendwann zwischen 19 und 20, 30 zu Hause. Aber später wird es eigentlich sehr, sehr selten.
Und wie sieht so dein Tagesablauf aus? Also jetzt grob hast du schon gesagt, wenn du anfängst, wenn du Mittagspause hast, also, aber hast du irgendwie einen strukturierten Tagesablauf, so dann um die Uhrzeit mache ich folgende Aufgabe, oder ist es halt einfach so, dass die Prozesse halt so fest sind, dass du dir nur noch die Termine einplanen musst und dann einfach abarbeiten musst?
Nein, die Prozesse sind klar. Also klar, ich habe zwischendurch 4 WhatsApp, E-Mail und, das würde ich so auf eine Dreiviertelstunde bis Stunde pro Tag beziffern, was man halt immer mal zwischendurch macht. Dann habe ich meine Termine, wo ich verkaufe, wo ich berate, wo ich betreue, wo ich nicht viel nachdenken muss, und nehme dann bei den Kunden Empfehlungen auf, aber auch nur, wenn ich gerade tatsächlich Kapazität habe für neue Kunden und Lust habe.
Okay, das heißt, das ist ein relativ entspannter Tagesablauf. Ist auch nicht so, dass du jetzt komplett am Hustlen bist.
Nein. Also ich sehe meine Familie immer vormittags zum Frühstück, also morgens zum Frühstück. Immer mittags zu Hause, weil ich es nicht weit nach Hause habe. Und Abendessen, manchmal verpasse ich es, würde ich sagen, so 2-3 Mal in der Woche. Also halbe ungefähr. Aber das ist dann halt so. Der Tag endet nicht um 16 Uhr.
Ja, das ist klar, man muss ja auch trotzdem noch arbeiten irgendwo. Mir ging es vor allem darum, dass dein Tag jetzt aber auch nicht um 22 Uhr endet.
Ja,
aber ich habe in diesem Podcast auch schon ein paar Mal angesprochen, dass es ein paar Vertriebler gibt, die ganz stolz darauf sind, dass sie einen 18-Stunden-Tag haben.
Ja.
Das kann so an sich aber auch gar nicht sein. Ne? Darum geht es aber auch nicht. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich, Thomas, nämlich die folgende. Ich bin ziemlich, ziemlich fest davon überzeugt, dass wir jetzt in dieser Stunde, in der wir jetzt miteinander sprechen, einige Menschen daran interessiert haben, einfach mehr von dir lernen zu wollen. So, und da gibt es zum einen am 13. September die Hauptstadtmesse in Berlin, wo du, ich glaube, 2 Vorträge hast, wo man sich einfach mal reinsetzen kann. Und das Ganze ist auch kostenfrei. Ja, das heißt, wer den Thomas mal persönlich kennenlernen möchte, 13. September in Berlin im S3 Hotel Hauptstadtmesse, Anmeldung zur Messe in den Shownotes. Und die andere Sache ist, was ist, wenn jetzt davon abgesehen mal jemand sagen würde, hey, der Thomas Korsus, mit dem würde ich mich mal richtig gerne unterhalten, vielleicht auch mal was von ihm lernen. Würde ich ja super gerne irgendeine Möglichkeit anbieten. Normalerweise sage ich hier, guck mal auf Instagram, LinkedIn, Facebook. Ne? Das ist ja bei dir aber alles gar nicht. Also wie kriegen die Leute das hin, dass sie mit Thomas Korsus in Verbindung treten, und gibt es überhaupt die Möglichkeit, auch mal außerhalb von so einem Vortrag von dir zu lernen?
Na klar, einfach anrufen.
Das heißt oldschool, einfach Nummer aufschreiben, anrufen.
Anrufen und dann werden sie geholfen.
Gut.
Nein, dann gebe ich da gerne Auskunft.
Das heißt, die Nummer packen wir dann auch am besten in die Shownotes rein.
Ja.
Und dann habt ihr, alle, die hier hier zuhört, einfach die Erlaubnis, bei Thomas Korsus mal anzurufen, um mal nachzufragen, wie er Empfehlungen zieht.
Genau. Gerne per WhatsApp oder direkt anrufen.
Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Ansage, weil ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass die meisten Leute nicht glauben, dass du so entspannt bist. Ich denke, die meisten Leute stellen sich vor wie, keine Ahnung, Superman, der über Wasser laufen und gleichzeitig Kuchen essen kann, was gewissermaßen hinkommt, aber auf der anderen Seite bist du ja auch ein ganz, ganz entspannter Typ, mit dem man auch ein gutes Bierchen trinken kann, mit dem man sich gut unterhalten kann, und das ist, glaube ich, auch ein perfekter Schlusssatz für diese Podcast-Episode. Das heißt nochmal, Leute, wenn ihr wirklich Bock drauf habt, kommt am 13. September auf die HSM, lernt den Thomas persönlich kennen, und wenn es darüber hinaus dann noch weitere Fragen gibt, dann ruft ihn einfach an und dann wird euch geholfen. Thomas, ich bedanke mich vielmals dafür, dass du dir die Zeit für diese Podcast-Episode genommen hast. Ich finde, sie war richtig, richtig Hammer. Und würde mich darüber freuen, wenn wir in Zukunft irgendwann, je nachdem wie das Feedback zu dieser Podcast-Episode ausfällt, vielleicht nochmal eine aufnehmen zu ein paar anderen Themen.
Gerne.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst. Teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korzhuk.